Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Der Versöhnungstag ist der einzige Tag in der Bibel, an dem uns geboten wird, zu fasten. Und zwar, die Rede ist von einem geistlichen Fasten, nicht einem Gesundheitsfasten. Einem geistlichen Fasten ohne Essen und Trinken für 24 Stunden. Von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Die Frage ist, warum? Nun, zunächst einmal möchte ich ganz allgemein auf den Versöhnungstag eingehen und auf das Fasten dort, aber wie ich Ihnen zeigen werde, ist das Fasten, das gelegentliche Fasten, nicht auf den Versöhnungstag beschränkt. Aber zunächst einmal lesen wir in 3. Mose 23 und in Vers 27, was hier gesagt wird. Am 10. Tage in diesem 7. Monat, es geht hier um den hebräischen Kalender, ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen. Nun, wir wissen, dass die Opfergesetze abgeschafft sind für uns heute. Der Versöhnungstag aber, die jährlichen Festtage, keineswegs. Wir sollen nach wie vor eine heilige Versammlung halten an, in diesem Falle, dem Versöhnungstag. Und man soll dort fasten. Vers 28, und ihr sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, euch zu entsühnen vor dem Herrn, eurem Gott. Vers 29, denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volke ausgerottet werden. Und dann auch noch in Vers 32, ein feierlicher Sabbat soll er euch sein. Hier sehen wir zum Beispiel, dass das Wort Sabbat nicht nur auf den wöchentlichen Sabbat Anwendung findet, sondern eben auch auf die heiligen Festtage, die ehrlichen Festtage. Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats, am Abend oder zu Sonnenuntergang, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Wie ich sagte, es geht darum, dass man an diesem Versöhnungstag fasten soll, das heißt, keinerlei Essen und Trinken zu sich nehmen. Und das wird auch zum Beispiel in 2. Mose deutlich, wenn man jetzt ganz allgemein eine geistliche Fastungs- und Fastenstätigkeit durchführt, in 2. Mose 34, dass man dann nicht essen und trinken soll. 2. Mose 34 und lesen wir einmal Vers 28. Und ich lese nebenbei gesagt von der neuen Lutherbibel 2017, es sei denn, ich erwähne eine andere Bibelübersetzung. 2. Mose 34 und Vers 28, wo wir lesen, und er, Mose, war allda bei dem Herrn sogar 40 Tage und 40 Nächte. Nun, das sollten wir heute in keinster Weise kopieren. Das war natürlich eine übernatürliche Kraft und Hilfe, die er da erhielt. Und er aß kein Brot und trank kein Wasser. Und auch hier schrieb er auf, er bezieht sich hier auf Gott, die Tafeln oder auf die Tafeln, die Worte des Bundes, die 10 Worte. Und lesen wir auch einmal Esra Kapitel 10, nur als Beispiel, um zu zeigen, dass wenn man fastet, und zwar geistlich fastet, man nicht essen und trinken soll. Esra Kapitel 10 und Vers 6. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Johannans, des Sohnes Eljaschibs, und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser. Denn er trug Leid um den Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Hier sehen wir auch einen Zusammenhang zwischen Fasten und Leid tragen. Nun, es gibt Ausnahmen sogar für den Versöhnungstag. Wenn ein Mensch zum Beispiel eine medikamentöse Situation hat oder er muss Insulin zu sich nehmen oder andere Medikamente oder was auch immer, dann kann er ohnehin das zu sich nehmen. Also das ist die Ausnahme natürlich. Und Kinder sollten auch nie gezwungen werden zu fasten, selbst am Versöhnungstag nicht. Es muss von denen kommen. Man sollte natürlich ihnen schon erklären, was es bedeutet zu fasten, warum man am Versöhnungstag fastet. Und wenn die dann fasten wollen, vielleicht für ein paar Stunden zu Beginn bis oder mit Beginn, dann ist das auch okay. Aber im Großen und Ganzen, als erwachsene Christen soll man, muss man, am Versöhnungstag fasten. Nun, der Versöhnungstag ist ja bereits schon vorbei, aber es geht mir heute auch nicht unbedingt um den Versöhnungstag. Es geht mir hier als Einführung um den Versöhnungstag, aber die Predigt selbst wird sich mit dem Fasten beschäftigen. Im Hebräischen steht für das Wort Fasten das Wort Anna. Nun, wir haben vielleicht viele Annas in unserer Kirche, aber das Wort Anna hier wird anders buchstabiert. A-N-A-H. Und das bedeutet so viel wie demütigen oder auch erniedrigen. Und so schreibt auch die Lutherbibel 2009, wo es heißt, ihr sollt fasten, ihr sollt eure Seelen demütigen. Und das gleiche Wort findet sich auch in 5. Buch Mose Kapitel 8. 5. Buch Mose Kapitel 8 und in Vers 3. 5. Mose 8 und Vers 3. Er demütigte dich, sagt jetzt Mose zum Volk Israel, und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn geht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist etwas, was später Jesus Christus dann dem Satan sagte. Und dann auch im Psalm 35, aber hier das Wort Fasten, Anna im Hebräischen, Psalm 35 wiederum und angefangen in Vers 11. Psalm 35 und in Vers 11. Da sagt es hier, ruchlose Zeugen treten auf, sie werfen mir vor, wovon ich nichts weiß. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem, einsam bin ich und verlassen. Wie hat jetzt David reagiert? Hat er jetzt mit gleicher Faust reingeschlagen? Nein, er hat die Sache Gott überlassen. Ich aber zog einen Sack an, wenn sie krank waren, quälte mich mit Fasten und betete mit gesenktem Haupt. Betete mit gesenktem Haupt, quälte mich mit Fasten. Hier das Wort wiederum, Anna. Er betete mit gesenktem Haupt. Er sagt hier in Vers 14, als wären sie mir Freund und Bruder. So ging ich einher, wie einer Leid trägt über seine Mutter. So beugte ich mich in Trauer. Vers 19, da heißt es, lass sich nicht über mich freuen, die mir zu Unrecht Feind sind, noch mit den Augen spotten, die mich ohne Grund hassen. Denn sie reden nicht, was dem Frieden dient. Und es sind falsche Anklagen, wieder die Stillen im Lande. Sie sperren das Maul weit auf, wieder mich, und sprechen da, wir sehen es mit eigenen Augen. Herr, du hast es gesehen, schweige nicht. Herr, sei nicht ferne von mir. Mit anderen Worten, David bittet jetzt Gott um sein Eingreifen. Wache auf, werde wach für mein Recht und meine Sache, mein Gott und Herr. Herr, mein Gott, schaffe mir Recht und auch deiner Gerechtigkeit, dass sie sich nicht über mich freuen. Aber auch hier wiederum geht es um das Demütigen, das sich Erniedrigen mit Fasten. So schreibt auch die Lutherbibel 2009, ich kasteite mich mit Fasten. Besser, ich demütigte mich, ich erniedrigte mich mit Fasten. Doch wie ich sagte, das gelegentliche Fasten soll nicht auf den Versöhnungstag beschränkt sein. Und wenn man von einem Fasttag spricht, dann geht man normalerweise von einem Fasttag, 24 Stunden aus, von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, aber das muss nicht sein. Man kann das auch anders regulieren. Es geht darum, dass man fastet hin und wieder. In Matthäus Kapitel 9, Matthäus Kapitel 9, da sagt Christus nämlich Folgendes über seine Jünger. Matthäus 9 und Vers 15. Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, wiederum hier der Zusammenhang zwischen Fasten und Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Und der Bräutigam ist nach wie vor nicht zurückgekehrt, sodass also auch hier wiederum das für uns alle gilt. Und das galt sicherlich auch für Paulus. In 2. Korinther Kapitel 6, da lesen wir einmal, was Paulus über sein eigenes Leben sagt, wie er das gelebt hat. 2. Korinther 6, angefangen Vers 4. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Und er schreibt hier als in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, Vers 15, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten. Und dann weiter in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten, in guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Eine interessante Zusammenfassung eines christlichen Lebens hier für den Apostel Paulus. Und er sagt sogar noch mehr in 2. Korinther Kapitel 11. 2. Korinther Kapitel 11, angefangen in Vers 23. Sie sind Diener Christi? Ich rede wieder aller Vernunft. Ich bin es weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr vor meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, Vers 27, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße, außerdem noch das, was täglich auf mich einstürmt. Die Mengebibel schreibt hier, das überlaufen werden, Tag aus, Tag ein, die Sorge für alle Gemeinden. Auch hier wiederum spricht Paulus davon, unter anderem, dass er viel gefastet hat. Aber Fasten soll keine Routine sein. Das ist das Problem bei vielen. Man fastet halt, wenn man überhaupt fastet, weil man das halt so tut, so machen muss, so machen soll. Man hat das mal gehört, man sollte ja fasten, na, da tut man es halt. Aber es steckt da nicht viel mehr dahinter. In Matthäus Kapitel 9, da sagt Christus etwas über richtiges und falsches Fasten. Matthäus Kapitel 9, und lesen wir einmal angefangen in Vers 16. Matthäus Kapitel 9 und Vers 16. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Tuch. Das alte Kleid, so diese alte, routinemäßige Art und Weise zu fasten, das soll mit dem neuen Tuch der neuen Erkenntnis über das richtige Fasten nicht verbunden werden. Denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Und der Zusammenhang war das Fasten. In Vers 15 hatten wir ja gerade gelesen, dass diejenigen, denen der Bräutigam genommen werden wird, fasten würden. Und dann fährt er fort zu erklären, aber man soll es auf richtige Weise tun. Man soll verstehen, warum man es tut. Man soll es keineswegs aus Routine heraus tun. Oder vielleicht, weil man sich selbst irgendwie diesen physischen Akt des Fastens auferlegt, weil man eben halt fasten will. Nein, man muss es mit einem neuen Verständnis tun. Nicht mit dem Verständnis, wie es zum Beispiel bei den Pharisäern herrschte. Und das lesen wir klar und deutlich in Lukas Kapitel 18. In Lukas 18. Die Pharisäer, in diesem Falle ein Pharisäer, der meinte, sein Fasten macht ihn gerecht. Man tut das also halt, um gerecht zu werden. Nun, das ist schon in gewisser Weise richtig, aber nicht auf die Weise, wie es hier der Pharisäer kundgetan hat. Lukas 18, angefangen Vers 9. Denn hier ist schon bereits das Problem. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein. Also die waren davon überzeugt, dass sie fromm und gerecht waren. Und nicht nur das, sondern sie verachteten auch die anderen. Und er sagte denen dies Gleichnis. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. So, also sein Gebet, das ging nirgendwo hin. Das blieb bei ihm selber. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, ungerechte Ehebrecher. Oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er sagt, der Sünder, der Zöllner, der ging heim gerechtfertigt, der Pharisäer nicht. Schauen Sie, dieser Pharisäer, der sah das Fasten so als eine Routine an, die musste man tun, dadurch wurde man gerecht, aber er tat es in gewisser Weise so, dass er zu Zank und Streit fastete, denn er verglich sich jetzt mit diesem Zöllner und er sagte, ach, ich bin ja so viel gerechter als der und ich bin viel besser als er, weil ich ja zweimal in der Woche faste und all diese anderen Dinge tue. Solcherlei Motivation, solcherlei Routine, er fastete zweimal in der Woche, aber das brachte ihm ja nichts. Das hat keinerlei Bedeutung, wenn das Fasten nicht zu einer Änderung in unserem Leben führt. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 58 an. Jesaja 58 und angefangen Vers 3. Jesaja 58 und Vers 3. Die Frage, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, erniedrigen wir uns, demütigen wir uns und du willst nichts wissen? Siehe, hier kommt die Antwort. An dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, da hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Christus sagt auch, wenn man fastet, dann soll man es im Geheimen tun, nicht da eine großartige Situation draus machen. Hier wurde gefastet, aber es hat keinerlei Ergebnis im Leben der Menschen gezeigt. Und hier heißt es in der Luther-Übersetzung und in den meisten deutschen Bibeln, so geht ihr an diesem Fasttag euren Geschäften nach. Das ist eigentlich eine sehr unglückliche Übersetzung. Im Hebräischen steht für das Wort Geschäft das Wort Chepets, Chepets. Es geht hier nicht darum, dass man am Fasttag nicht arbeiten könnte. Das heißt hier sogar, an eurem Fasttag geht ihr euren Geschäften nach. Aber das Problem war nicht, dass man jetzt den Geschäften nachging mit Antworten. Es geht nicht darum, dass man nicht arbeiten könnte. Es geht darum, wie man es tat. Dieses Wort, dieses hebräische Wort, das hat die Bedeutung von Begehren, von Wille, von Zweck, von Vergnügen. Das kann positiv, das kann negativ gebraucht werden. Der Fasttag sollte kein Tag sein, an dem man sich freudigem Vergnügen oder Begehren hingibt. Wir hatten ja bereits gesehen, es geht um Trauer. Es geht um Demütigung, um Klage. Nun, Arbeiter sollte man an keinem Tag ausbeuten, aber schon gar nicht am Fasttag. Aber schauen wir uns einmal ein paar Stellen an, wo dieses Wort Chepets gebraucht wird, wie zum Beispiel im Buch Prediger, Kapitel 5 und Vers 7. Das würde man aus der Luther-Übersetzung nicht unbedingt entnehmen können, aber ich sage es Ihnen gleichwohl. In Prediger, Kapitel 5 und Vers 7, da lesen wir: Siehst du, wie im Lande der Arme Unrecht leidet und Recht und Gerechtigkeit zum Raub geworden sind, dann wundere dich nicht darüber, denn ein Hoher schützt den anderen und noch Höhere sind über beiden. Wundere dich nicht darüber. Dieses Wort darüber ist das hebräische Wort Chepets. Hat also nicht unbedingt jetzt mit Arbeit zu tun, mit Geschäften zu tun. Es geht um eine Situation, wo man sich auf richtige Weise verhalten soll. Und hier natürlich haben die sich alle falsch verhalten. Eine weitere Stelle findet sich in Psalm 1. Und da wird auch deutlich, wo es hier rum eigentlich geht. Und zwar in Psalm 1 und in Vers, fangen wir mit Vers 1 an, aber es geht mir um Vers 2. Da heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt auf dem Weg der Sünder, oder tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Hier wird von Lust gesprochen oder Gefallen, hier im positiven Sinne. Im positiven Sinne. Mit anderen Worten, auch am Fasttag soll man natürlich sehr wohl Gefallen und Lust haben an Gottes Gesetz. Die Stelle in Jesaja bezieht sich eben auf die falsche Art und Weise, die falsche Tätigkeit, die falsche Motivation. Denn es heißt, an dem Fasttag geht ihr euren Geschäften nach und bedrückt eure Arbeiter, bedeutet dies schon, dass man arbeiten kann, aber man soll eben seine Arbeiter nicht bedrücken. Sowieso schon, überhaupt nie, aber auch nicht am Fasttag, ganz besonders nicht. Was natürlich sehr interessant ist, denn am Fasttag hat man vielleicht auch nicht so richtig sich in Kontrolle und unter Kontrolle. Und da kann das ja leicht passieren, dass so die eigene Fehlerhaftigkeit hervortritt. Da muss man sehr gut aufpassen. Diese falsche Motivation, die wird auch im Buch Sacharja beschrieben. Sacharja Kapitel 7. Sacharja Kapitel 7 und angefangen Vers 2. Und man sandte Bethel-Saretzer und Regem-Melech und seine Leute, um den Herrn anzuflehen und die Priester am Hause des Herrn, Zebaot und die Propheten zu befragen. Das war jetzt die Frage. Muss ich immer noch im fünften Monat weinen und enthaltsam sein, wie ich es nun so viele Jahre getan habe? Und das Herrn Zebaot Wort geschah zu mir, sage allem Volke im Lande und den Priestern und sprich, als ihr fastetet und Leid trugt im fünften und siebenten Monat, diese 70 Jahre lang, habt ihr da wirklich für mich gefastet? Wenn ihr esst und trinkt ihr da nicht für euch selbst? Es war wiederum eine falsche Motivation. Es ging um Selbstmitleid. Man tat das, weil man irgendwo meinte, man müsse es tun. Und man hat es nicht für Gott getan. Man hat nicht irgendwie dieses Bestreben gehabt, da eine engere Beziehung zu Gott einzugehen. Diese falsche Motivation wird hier sehr deutlich. Nein, Fasten soll dazu dienen, wenn ich jetzt von dem richtigen Fasten spreche, dieses neue Kleid, dieser neue Wein. Fasten soll dazu dienen, sich auf Gott zu konzentrieren. Und in 1. Korinther Kapitel 7 finden wir da eine sehr interessante Stelle. 1. Korinther Kapitel 7 und Vers 5. 1. Korinther 7 und Vers 5. Er spricht hier über die christliche Ehe. Und er sagt, entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei dann eine Zeit lang, wenn beide es wollen, dass ihr zum Beten Ruhe habt. Und die Neue Lutherbibel 2009 ergänzt richtig, dass ihr zum Fasten und zum Beten Ruhe habt. Und dann heißt es weiter, und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Es geht hier um eine zeitweilige Situation, wo man sagt, okay, wir möchten zeitweilig Ruhe haben zum Beten und zum Fasten mit dem Ziel, wieder zusammenzukommen. Und der Zusammenhang ist natürlich hier auch Geschlechtsverkehr. Ich spreche jetzt in der Ehe. Diese Passage sagt uns keineswegs, dass es zum Beispiel falsch wäre, Sexualverkehr in der Ehe während des Fasttages zu haben. Wenn das Problem die Ehe ist, wenn das Problem die Situation ist, dass man irgendwo Schwierigkeiten in der Ehe hat, wäre das sogar möglicherweise eine sehr gute Entwicklung, dass man auf die Weise wieder mit dem Ehepartner eine bessere Situation, eine bessere Beziehung aufbaut. Diese Stelle gibt eine Erlaubnis, sagen wir einmal, aber wenn beide es wollen. Nun, diese Stelle kann in keinster Weise angewendet werden auf die Idee, ach, der eine Ehepartner, der will mit dem anderen Ehepartner nicht mehr zusammenleben, dann geht er halt mal weg und dann lebt man getrennt. Das ist christlich gesehen überhaupt gar nicht zu rechtfertigen. Es geht hier um Ehescheidung und es wird klar und deutlich gesagt, eine Ehescheidung darf gar nicht erfolgen für eine in der Kirche geschlossene Ehe, die Gott gebunden hat. Und wenn eine Ehe besteht, sagen wir einmal, die Gott nicht zunächst gebunden hatte, aber jemand wird dann bekehrt und lässt sich taufen, in dem Augenblick ist die Ehe bei Gott gebunden. Und da gibt es nur sehr wenige Ausnahmefälle, wo überhaupt eine Scheidung erlaubt ist. Und wenn es zu einer Scheidung kommt und es liegen diese Ausnahmefälle nicht vor, dann dürfen die Ehepartner, zumindest derjenige, der die Scheidung verursacht hat, nicht mehr wieder heiraten. Also von daher, diese Stelle sagt nicht, ach ja, man kann sich einfach so trennen und man kann dann so getrennt leben, solange wie man will. Darum geht es nicht. Es geht darum, zeitweilig, für eine kurze Zeit, damit man zum Fasten und Beten Zeit hat, nun wie lange wird man fasten? Okay? Und dann wieder zusammenzukommen. Christus fastete, um eine ganz enge Beziehung mit dem Vater herzustellen. Er wusste, er brauchte die Kraft des Vaters, um Satan zu widerstehen, von dem auch Paulus gerade geschrieben hatte. Der Satan, der weiß, wie er an sie herankommen kann. Der weiß es ganz genau. Christus wusste es auch. Christus brauchte Gottes Hilfe. Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4 und angefangen Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und wir hatten diese Stelle eben bereits schon in 5. Mose gelesen. Und dann werden weitere Versuchungen aufgeführt. Und als dann Christus den Teufel hier überwunden hatte, heißt das jetzt nicht, dass der Teufel nicht nachher Christus wieder auch versucht hätte. In der Parallelstelle im Lukas-Evangelium heißt es, und dann hat der Teufel ihn verlassen bis zu einer weiteren gewissen gegebenen Zeit. Schauen Sie, Christus hat nie gesündigt. Christus musste nicht fasten, um seine Sünden zu erkennen und zu bereuen. Aber er musste gleichwohl diese enge Beziehung zu Gott haben, sodass er dem Teufel widerstehen konnte. Aber für uns gilt das nicht nur, dass wir eine enge Beziehung zu Gott aufbauen müssen, um dem Teufel zu widerstehen. Wir müssen auch uns selbst zunächst einmal erkennen und wir müssen unsere Sünden bereuen. Und Fasten kann dazu dienen, Gott zu zeigen, wie ernst es uns ist mit unserer Reue, unserer Umkehr, dem Aufhören der Sünde und dem Gehen der Gerechtigkeit. Und Sünde trennt uns von Gott. Und wir müssen diese enge Beziehung zu Gott wiederherstellen. Und so lesen wir eine interessante Stelle in diesem Zusammenhang im Buch Joel, Kapitel 2. Joel, Kapitel 2. Und das ist auch eine, ich möchte sagen, Prophezeiung, eine Ermahnung für uns heute. Joel, Kapitel 2. Und ich möchte angefangen Vers 12 lesen. Joel 2 und Vers 12. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn bald der Strafe. Der Strafe für was? Der Strafe für die Sünde. Sie sündigen, sie haben die Strafe, den Fluch des Gesetzes über sich gebracht. Der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes ist ewiges Leben. Sie müssen die Sünde bereuen, aus ihrem Leben ausmerzen. Das können sie nur mit Gottes Kraft, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Barmherzigkeit, mit Gottes Vergebung. Und deswegen brauchen sie diese enge Beziehung zu Gott. Und damit kann verbunden sein die Bitte um Vergebung, um Barmherzigkeit für uns selbst, aber auch für andere. Ganz besonders für Gottes Volk. Und damit kann auch verbunden sein die Bitte um mehr Verständnis für die Wahrheit. Verständnis, wie man zum Beispiel lebt, wie man zum Beispiel vergibt, wie man zum Beispiel sein eigenes Leben umkehrt. In Daniel Kapitel 9 finden wir eine sehr interessante Stelle, ein Gebet, was hier wiedergegeben wird. Nun, gleich dazu etwas gesagt. Hier wird dieses Gebet wiedergegeben, was Daniel gesprochen hat. Manchmal bin ich überrascht, wenn ich so im Fernsehen, sagen wir mal, Leute sehe, die da beten und die lesen ab. Die haben das alles vorformuliert. Das ist kein Gebet, in meinen Augen, was in Gottes Augen wohlgefällig ist. Nein, man soll aus dem Herzen heraus beten, wie das hier Daniel ganz klar getan hat. Und Gott inspiriert einen auch, während man betet. Daniel Kapitel 9, angefangen Vers 1. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, aus dem Stamme der Meder, der über das Reich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich, Daniel, in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen, 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Haben Sie das schon mal getan, dass Sie irgendwie jetzt eine Frage hatten im Hinblick auf das, was die Bibel Ihnen sagt und Sie haben das jetzt nicht verstanden? Kehren sich jetzt zu Gott mit Fasten, um ihm wirklich deutlich zu machen, das ist etwas, was ich gerne verstehen möchte, aber ich sehe Probleme in meinem eigenen Leben, auch im Leben von anderen, die mich bedrücken, die mich belasten. Vers 4. Und ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach. Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt. Er spricht jetzt nur nicht von sich, er spricht auch nicht nur von anderen. Alles kollektiv hier. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchen nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Aber wir müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Vers 9. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, und wandelten nicht nach seinen Gesetzen, die er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten, sondern, Vers 11, ganz Israel übertrat dein Gesetz, und sie wichen ab und gehorchten deine Stimme nicht, und darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat und der geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns kommen lassen. Denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Vers 13. Und wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dies große Unglück über uns gekommen, aber wir haben auch nicht den Herrn, unseren Gott, besänftigt, sodass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Und darum wachte der Herr über das Unglück und hat es über uns kommen lassen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut, aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Vers 15. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist, wir haben gesündigt. Wir sind gottlos gewesen. Beten Sie so zu Gott? Oder sind Sie einer, der so betet wie der Pharisäer? Ach, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Sünder da, dieser Zöllner. Ach Herr, Vers 16, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berge. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetat unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen, lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und siehe an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merke auf und handle, säume nicht um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Eine wundervolle Wiedergabe dieses Gebetes, die Zerknirschung, die Reue zeigt, die andere auch mit umfasst und die zu Gott sagt, diese Wiedergabe, dieses Gebet, Gott, handle um deinetwillen, um dein Volk zu erlösen, zu schützen, zu bewahren. Heute ist die Kirche Gottes, Gottes Volk. Und so können wir dieses Gebet zum Anlass nehmen, auf richtige Weise zu Gott zu beten, wenn wir fasten. Und damit kann, wie gesagt, auch die Erkenntnis verbunden sein, dass man Gott um Erkenntnis bitten muss, wenn wir eine wichtige Entscheidung zu treffen haben. Manchmal wollen wir eine Entscheidung treffen, weil uns das so gut dünkt, und wir tun das ohne Gott. Na, manchmal vielleicht beten wir ein bisschen drüber nach und denken drüber nach und beten dann auch, aber so irgendwie, das ist halt wiederum Routine. Man muss halt Gott bitten, dass er uns die Erkenntnis gibt. Nein, wenn es eine wichtige Entscheidung ist, sollte man weitaus mehr tun. In Apostelgeschichte 13 lesen wir dies. Apostelgeschichte 13, die Verse 2 bis 3. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, er machte das jetzt deutlich, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und da fasteten sie und beteten. Und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und von dem Zeitpunkt an werden Saulus, der dann Paulus wurde, und Barnabas Apostel genannt. Vorher waren sie es noch nicht. Waren sie noch keine ordinierten Apostel. Auch in Apostelgeschichte 14, und in Vers 23. Und sie setzten jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie nun glaubten. Und so können wir auch fasten, um Gunst bei Gott und bei anderen zu erlangen. Auch das ist sehr wichtig. Denn Gott kann auf andere einwirken. Gott kann andere lenken. Gott kann anderen eingeben, Entscheidungen zu treffen, die für uns wichtig sind und positiv sind und bedeutsam sind. Eine Stelle findet sich in Nehemia, in Kapitel 1. Nehemia, Kapitel 1 und angefangen Vers 1. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Vers 3. Und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Und als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hältst den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir, auch wiederum wir, an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Also er bezieht sich auch hier wieder mit ein. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knechte Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von dort sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name daselbst wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knechte heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Und jetzt geht die Erzählung weiter. Was geschieht nun? Nun hat er zunächst einmal zu Gott gebetet, dass er ihm Gnade gibt, Gunst gibt, dass seine Bitte erfüllt würde. Kapitel 2, Vers 1. Und im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihm den König. Und ich hatte zuvor nie traurig ausgesehen. Und da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Bist du doch nicht krank? Das ist's nicht, sondern dich bedrückt etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewig. Wie sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst, und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Und da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Achten Sie jetzt auf das, was hier gesagt wird. Da betete ich zu dem Gott des Himmels, auch in dieser Situation noch. Und er sprach zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht dir genehm, so wolltest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Vers 6. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern? Die Antwort war nicht, komm überhaupt gar nicht in Frage. Nein, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich immer eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaf, den Aufseher über die Wälder des Königs, dass er mir Holz gebe. Jetzt geht's noch weiter mit seiner Bitte. Zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Schauen Sie, das kann Fasten und Beten bewirken, die zunächst einmal mit Reue, mit wahrer Reue und Umkehr einhergehen. Auch die Bitte an Gott für Vergebung. Eine weitere interessante Episode findet sich im Buch Esther. Esther Kapitel 4. Und fangen wir mit Vers 9 zu lesen an. Und als Hathach hineinkam und Esther die Worte Mordekais sagte, da sprach Esther zu Hathach und gebot ihm, Mordekai zu sagen. Es ging hier darum, dass alle Juden zerstört und vernichtet werden sollten. Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs. Und Mordekai, der sagte ihm, oder vielmehr, der sagte der Esther, geh hin zum König und bitte um Hilfe. Und jetzt sagt sie hier, das weiß doch jeder, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann und Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Und ich bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Vers 12. Und als Esthers Worte Mordekai gesagt wurden, ließ Mordekai Esther antworten. Und manchmal sind wir in Situationen, wo wir eingreifen müssten, wo wir helfen könnten und sollten und vielleicht aus Angst es nicht tun. Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und Esther ließ Mordekai antworten, so gehe hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich. Fastet für mich. Wir können für jemanden fasten, der eine wichtige Entscheidung zum Beispiel zu treffen hat, die uns auch angeht. Fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Schauen Sie, das war jetzt die Einstellung von Esther. Und Mordekai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Und wenn wir jetzt weiterlesen, Kapitel 5, dann sehen wir Gottes Eingreifen aufgrund dieser Einstellung von Esther, den anderen, die jetzt gebetet und gefastet haben. Und am dritten Tage kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, da fand sie Gnade vor seinen Augen. Warum wohl? Weil Gott eingegriffen hat. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand Esther entgegen, und da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Und dann sprach der König zu ihr, was hast du, Esther, Königin, was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreiches soll dir gegeben werden. Und dann geht die Geschichte weiter, die dann dahin führt, dass die Juden errettet wurden. Fasten kann auch mit der Bitte an Gott verbunden sein. Anderen das Herz zu erweichen. Dahingehend, dass andere, die vielleicht ein hartes Herz haben, ein versteinertes Herz, ein Herz so hart wie Diamant, wie wir lesen, dass das weich wird, dass es wahren Ideen zugänglich wird, dass es zum Guten gewendet wird, dass Handlungen beeinflusst werden können, die positiv sind und nicht negativ. Gott kann das tun. Gott kann das tun. Schauen wir uns einmal 1. Samuel Kapitel 10 an. 1. Samuel Kapitel 10 und in Vers 9, eine sehr interessante Stelle. Als der Samuel den König Saul salbte, zum König machte. Was lesen wir da? Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Gott kann Menschen ein anderes Herz geben, die vielleicht verbittert sind, die vielleicht sogar Hass in ihrem Herzen tragen. Im Psalm 51, da lesen wir Vers 12. Psalm 51 und Vers 12. Da sagt David, nachdem er schwer gesündigt hat, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Schaffe in mir ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und ganz allgemein, Psalm 33, und Vers 15. Psalm 33 und Vers 15. Gott, der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Werke. Es geht hier um die Menschheit. Das heißt, Gott hat allen das Herz geschaffen. Aber man kann das auch anders übersetzen. Die Lutherbibel 2009, die schreibt, er lenkt ihnen allen das Herz. Er lenkt ihnen allen das Herz. Oder er besänftigt ihr Herz. Er macht es weich, wie die Jerusalem Bible es bringt. Und die englische King James Bible, die sagt, he fashions their hearts individually. Also er behandelt das Herz auf einer individuellen Basis, auf eine gewisse Weise, um, sagen wir mal, gewisse Resultate zu erzielen. Sprüche Kapitel 16, Vers 9. Und man kann Gott darum bitten, wenn man eine solche Handlung von einem anderen braucht. Sprüche 16 und Vers 9. Da lesen wir Folgendes. Des Menschen Herz erdenkt seinen Weg. Ja, man hat so gewisse Pläne, gewisse Ideen, Vorstellungen. Aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Also unsere Ideen, die mögen nicht unbedingt mit dem im Einklang stehen, was Gott will. Man kann Gott bitten, dass er den Schritt eines anderen lenkt, auch wenn der andere da in seinem Herzen etwas anderes vorhat. Oder sogar auch schon gewisse andere Dinge tut. Eine weitere Stelle noch in Apostelgeschichte 16 und Vers 14. Apostelgeschichte 16 und in Vers 14. Paulus predigt hier. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Und da tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Schauen Sie, manchmal hören wir vielleicht mehr oder weniger zu, unsere Gedanken wandern, nicht wahr? Man achtet gar nicht so richtig darauf, was der Prediger sagen mag. Wandern ihre Gedanken jetzt zum Beispiel. Aber Gott tut ihnen das Herz auf. Und dann haben sie auf einmal das Bedürfnis, wirklich zuzuhören. Man kann darum bitten, dass Gott einem anderen Menschen das Herz auftut, sodass dieser andere Mensch wirklich jetzt auch zuhört und aufmerkt und dann natürlich auch letztendlich danach handelt. Wir können auch fasten, um Hilfe und Gottes Eingreifen bei individuellen und bei kollektiven Problemen zu erlangen. Auch hierzu eine interessante Stelle im Buch Esra. Esra Kapitel 8. Und lesen wir angefangen in Vers 21. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus. Und manchmal tut Gottes Kirche das auch, dass man ein Fasten ausruft, wo man alle Mitglieder auffordert und auch alle, die an Versammlungen teilnehmen, an einem bestimmten Tag zu fasten. Nun, ich persönlich tue das ungern, dass ich einen bestimmten Fastentag bestimme, denn da gibt es natürlich sehr viele Situationen, wo dann gewisse Menschen zu gewissen Zeiten nicht unbedingt fasten können. Das ist mir schon klar. Aber man kann Folgendes sagen, das möchte ich hier heute tun. Ohne jetzt in Details zu gehen, sage ich einmal, dass Satan sehr, sehr beschäftigt ist. Ich hatte das bereits auch vor unserem Laubhüttenfest gesagt, dass ich so viele Probleme sehen konnte bei anderen, die ganz eindeutig nicht zufällig gewesen sein konnten. Und nach dem Laubhüttenfest, nachdem wir zurückgekommen sind aus Deutschland, da sehe ich mehr und mehr Probleme wiederum. Auch in Gottes Kirche mit Menschen, die Probleme haben mit anderen. Vielleicht auch mit sich selbst. Es gibt eine Stelle im Buch der Offenbarung, wenn ein Krieg stattfindet im Himmel zwischen Satan und seinen Dämonen, die werden noch einmal versuchen, wie es heißt, Gott von seinem Thron zu stürzen, wie sie schon vorher in grauer Vorzeit versucht haben. Auch diesmal werden sie natürlich nicht gewinnen. Und das heißt, Michael und seine Engel werden gegen Satan und seine Engel kämpfen und die werden dann herabgestürzt werden auf die Erde. Und das heißt, und Satan hat einen großen Zorn, weil er weiß, dass seine Zeit kurz ist und dann wird er gegen das Volk Gottes vorgehen. Ich gehe davon aus, dass möglicherweise alles dies bereits schon geschehen ist und dass Satan einen großen Zorn hat, einen sehr, sehr großen Zorn. Und er ist dabei, gegen Gottes Volk vorzugehen, auf individuelle und auch auf kollektive Weise. Ich möchte Sie bitten, sich einen Fasttag zurechtzulegen, wann Sie individuell fasten können. Und tun Sie das und beten Sie ganz gezielt zu Gott, dass er Satans Hände fesselt, dass er es nicht zulässt, dass Satan weiter auf diese niederträchtige und gemeine Art und Weise vorgeht, wie er es tut. Und er sucht sich auch Menschen aus, die er benutzen kann, um dies zu tun. Und hier lesen wir in Vers 21. Hier wurde jetzt ein Fasten ausgerufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm den rechten Weg zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn vergessen Sie auch Ihre Kinder nicht. Sagen wir mal, wir hätten Eheprobleme. Was ist da mit unseren Kindern? Denken wir da nur an uns selbst, egoistisch wie wir sind? Oder denken wir auch an den Schaden, den wir anderen gegenüber zufügen? Dem Ehepartner, den Kindern. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott, und er erhörte uns. Und dann lesen wir in Vers 31. Und dann brachen wir auf von dem Fluss Ahava am 12. Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns, und er errettete uns vor Feinden und Wegelagerern. Das kann Gott tun. Sie beteten, sie fasteten, sie baten Gott um seine Hilfe, sie hatten den Glauben, dass Gott es tun würde, und Gott tat es. Und Gott ließ sie in Frieden ziehen. Noch eine weitere Stelle im zweiten Buch Chronik. Zweiten Chronik und in Kapitel 20. Zweiten Chronik, Kapitel 20, und fangen wir in Vers 2 zu lesen an. Das sind nicht nur so Geschichten, die man da in der Bibel liest, weil man halt nichts Besseres zu tun hat. Das ist ein Bericht von etwas, was geschehen ist, was damals geschehen ist. Und Gott ist niemand, der sich insoweit ändert. Und was damals geschehen ist, kann auch heute geschehen, in Ihrem Leben. 2. Chronik, Kapitel 20, angefangen Vers 2. Man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres von Edom, und siehe, sie sind schon in Hatzitzontamar, das ist En-Gedi. Und Josaphat fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Das hat etwas mit Fasten zu tun. Man fastet, um Gott zu suchen, um auch sich selbst besser zu erkennen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach, Vers 6, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Schauen Sie, keine Problematik geschieht in unserem Leben, wenn wir wirklich wahre Christen sind oder wenn wir dabei sind, welche zu werden, von denen Gott nichts weiß. Keine Problematiken, die Gott nicht kennt. Keine Versuchung, kein Problem wird in unserem Leben geschehen, ohne dass es Gott es zulässt. Und Gott wird einen Ausweg uns geben, dass wir diese Probleme bewältigen, ertragen können. Das ist das, was Gott uns hier verspricht. Und der Josaphat, der erinnert Gott daran in diesem Sinne. Vers 10. Und nun siehe, die Ammoniter, die Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten. Alles das Gute, was wir getan haben, wird vielfach nicht anerkannt. Dann wird man irgendwo sogar verspottet, verleumdet, hintergangen. Der sagt hier, die kommen nun uns auszutreiben aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft, auch keine Weisheit gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Vielfach ist das der Fall in solchen Problemen, in denen wir stecken. Vor allen Dingen auch Problemen, die anderen gegenüber oder von anderen uns gegenüber erzeugt werden. Wir wissen da nicht, was wir tun sollen. Wie sollen wir uns verhalten? Nein, wir achten auf dich, sondern unsere Augen sehen nach dir, sagt er hier. Und dann in Vers 15. Und Jahaziel sprach, merk auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Lassen wir Gott unsere Kämpfe führen. Er weiß am besten, wie das zu bewerkstelligen ist. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen und siehe, sie kommen den Höhenweg von Zis herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeroel, aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und seht und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Und dann greift Gott übernatürlich ein. Und letztendlich lesen wir auch noch Folgendes in Vers 30. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Gott griff ein. Gott hat für sie gekämpft, die brauchten gar nicht kämpfen. Und dann hat er ihm auch noch Ruhe gegeben, dem König und seinem Volk. Das ist das, was Fasten und Beten auf richtige Weise angewandt bewirken kann. Auch in ihrem Leben, auch in meinem Leben. Und wir können natürlich fasten und sollten es auch, damit man mehr Kraft von Gott erhält und auch mehr Glauben an Gottes Wirken, wie hier dieser Glaube natürlich dokumentiert werden musste. Die mussten schon glauben, dass das, was hier gesagt wurde, von Gott gesagt wurde, dass es auch erfüllt werden würde. Und so lesen wir eine interessante Stelle im Buch Matthäus, Kapitel 17. Matthäus 17 und die Verse 14 bis 21. Matthäus 17, angefangen Vers 14. Und als sie zu dem Volk kamen, da trat ein Mensch zu ihm, kniete vor ihm nieder und sprach, Herr, erbarm dich über meinen Sohn. Denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Und Jesus aber antwortete und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus bedrohte ihn, und der Dämon fuhr aus von ihm, und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. In diesem Falle war dieser Knabe von einem Dämon besessen. Und dieser Dämon war sehr zerstörerisch, wie die meisten Dämonen das auch sind. Und er wollte jetzt diesen Knaben immer wieder umbringen. Wenn man selbstmordgefährdet ist, sollte man sich fragen, wie das kommt, woher das kommt. Das muss nicht immer natürlich hier eine solche Situation sein, aber es kann. Man kann gewisse Dinge in seinem Leben tun, die regelrecht dämonische Einflussnahme heraufbeschwören in diesem Sinne. Da sollte man sehr aufpassen. Und da traten, Vers 19, die Jünger zu Jesus, als sie alleine waren und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Ihr habt gar nicht richtig daran geglaubt, dass ihr das konntet. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich dorthin, und so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Und jetzt sollte die folgende Stelle im Urtext, ist sie enthalten, auch noch hinzugefügt werden. Aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Und die Lutherbibel 2009 schreibt das auch im Haupttext durch Beten und Fasten. Nun, wie ich in der letzten Predigt gesagt habe, das bedeutet nicht, in diesem Augenblick sollte man fasten, das wäre ein allzu kurzes Fasten gewesen. Nein, man hat vorher gefastet. Man hat vorher gebetet, um Kraft zu erhalten, ganz allgemein jetzt Kraft zu erhalten, mehr Glauben zu erhalten, dass man auch das tun kann und auch so leben kann, wie Gott es von einem erwartet. Und letztlich, und das ist ausgesprochen wichtig, soll und muss unser Fasten dazu dienen, dass wir andere mehr lieben und besser behandeln, als wir das gegenwärtig tun. Das heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, sie lieben ihren Nächsten nicht, wenn sie ihm mit Argwohn und mit Hass und mit Neid und mit Missgunst begegnen. Sie lieben ihren Nächsten nicht, wenn sie ihm Leid antun. Und sie können das auf verschiedene Art und Weise tun. Dann lieben sie ihren Nächsten nicht wie sich selbst. In Jesaja 58, da hatten wir ja von dem falschen Fasten gelesen. Aber nun lesen wir von dem richtigen Fasten, was das richtige Fasten bewirken sollte. Jesaja 58, angefangen in Vers 6. Jesaja 58 und Vers 6. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, sagt Gott? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht? Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das wird ja auch im Neuen Testament von Jakobus gesagt. Wenn du jemandem helfen kannst, wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann hilf ihm. Sag nicht, ach ja, komm morgen wieder, wenn du ihm heute helfen kannst. Was immer die Hilfsleistung auch sein mag. Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, und deine Heilung, das kann auch physische Heilung sein, wird schnell voranschreiten, aber auch psychologische Heilung. Und deine Gerechtigkeit, das ist nämlich jetzt Gottes Gerechtigkeit, die in diesem Menschen wirkt, die wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Und dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, sieh, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, eine sehr verderbliche Art und Weise, den Ruf eines anderen Menschen zu zerstören, dass man so heimlich über diese Person redet, so tuschelt. Ah, aber sag nichts weiter. Aber das musst du jetzt mal hören, was der oder die gemacht haben. Sehr verderblich. Total ungöttlich. Eine solche Person muss nicht meinen, von Gott erhört zu werden, wenn sie zu Gott betet. Aber wenn du aufhörst, übel zu reden, sondern Vers 10, den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Denken wir daran, dass wenn wir fasten, es geht nicht nur alleine um uns, es geht auch um unser Verhältnis zu Gott und zum Nächsten. Wie viel Liebe haben wir für andere? Oder sind wir so egoistisch, dass wir nur an uns selbst denken und nur uns irgendwie ins Rampenlicht stellen wollen? Dann fehlt uns sehr viel Verständnis. Im Buch Sacharja, Kapitel 7, da lesen wir noch eine weitere Stelle, denn auch hier in Sacharja hatten wir ja gelesen, dass Gott gesagt hat in Kapitel 7, ja, für mich habt ihr doch nicht gefastet, ihr habt für euch selbst gefastet, aus Selbstmitleid heraus. Und jetzt schreibt er wiederum etwas, was wir beachten sollen, wie man auf richtige Weise fastet. Was für Ergebnisse, was für Resultate das richtige Fasten haben sollte, wenn es wirklich ernstlich ist. Ist's nicht das, Sacharja 7, Vers 7, was der Herr durch die früheren Propheten predigen ließ, als Jerusalem bewohnt war und sicher samt seinen Städten ringsum und Leute im Südland und im Hügelland wohnten. Und des Herrn Wort geschah zu Sacharja, Vers 8, jetzt Vers 9. So sprach der Herr Zebaoth, richtet recht. Achtet nicht so sehr auf das Getuschel, was einem so mitgeteilt werden mag. Und richtet auch nicht voreilig. Richtet nicht nach dem, was so vor Augen sein mag, was man so mit den Ohren gehört haben mag, was so vom 2., 3., 4., 5. kommt. Sondern wenn man richten soll, dann richtet man recht. Und an jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit. Vers 10. Und bedrückt nicht die Witwen, die Waisen, die Fremdlinge und die Armen. Und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Einer unserer Mitglieder gab eine Kurzpredigt am Laubhüttenfest, die haben wir auch auf unserer Webseite gepostet. Und da sprach er auch von Fremdlingen, dass man die nicht bedrücken soll, dass man die nicht irgendwo verachten soll. Und da bekamen wir doch glatt Zuschriften. Und jemand schrieb mir, das ist ja nun ausgesprochen verkehrt, damit wird ja diese Migrantenpolitik von Deutschland befürwortet und so weiter und so fort. Und ich sage, und man soll, schrieb er dann auch noch, man soll keinerlei irgendwo jetzt Liebe und Barmherzigkeit gegenüber Fremdlingen zeigen. Damit unterstützt man die ja nur. Und daraufhin habe ich ihm geschrieben, denken Sie mal an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Nicht wahr? Hier war ein Samariter, der hat einem, der unter die Räuber gefallen war, geholfen. Der gehörte gar nicht zu seiner eigenen Nation, seinem eigenen Stamm, seinem Aufbringen zu dem, was so an Familienkreisen da existierte. Das steht im totalsten Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. Es ist unglaublich, was heute für merkwürdige Ideen kursieren. Sie müssen aufhören, Hass und Neid in ihrem Herzen zu haben. Sie müssen aufhören, falsche Dinge zu tun. Und wenn sie es nicht verstehen, wie viel Leid sie anderen damit zufügen, dann beten sie zu Gott in aufrichtiger Weise. Dann fasten sie, zerreißen sie ihre Herzen, demütigen sie sich vor Gott und bitten sie Gott, dass er ihnen Erkenntnis gibt, wer und was sie eigentlich sind und wo sie bereuen müssen und wo sie beginnen müssen, den richtigen Weg Gottes zu gehen. Ansonsten werden sie sehr viel Leid über sich bringen und andere. Und sie müssen nicht meinen, dass Gott das nicht sieht. Er sieht es. Und wie wir gelesen haben, er wird nicht mit seiner Strafe warten, nicht mehr lange warten. Einige haben viele Male das Wirken Gottes in ihrem Leben gespürt und haben das auch anerkannt und haben gesagt, ach, ich habe hier wirklich noch mal eine Chance erhalten. Ich hätte sterben können, habe es aber nicht. Gott hat mich bewahrt. Und dann kommt eine weitere Situation. Gott hat mich wieder bewahrt. Und dann kommt eine weitere Situation. Gott hat mich wieder bewahrt. Ja, wie oft meinen Sie wohl, wird Gott Sie noch bewahren, wenn Sie einfach durch Ihr Verhalten zeigen, dass Sie nicht willens sind, Gott zu folgen? Sie haben die Wahl. Aber Gott lässt seiner nicht spotten. Benutzen Sie das richtige Fasten als ein Werkzeug, um Gott näher zu kommen und ein besserer Mensch zu werden. Denn das müssen wir alle. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.